Herzlich willkommen zum ESP-Podcast, heute mit Sagit Surendra. Sagit kennen wir über die Zusammenarbeit mit der Schmidt-Stiftung. Und er hat in seinen jungen Jahren, er ist noch ein relativ junger Kollege, schon viele Dinge angestoßen. Er ist Molekularmediziner, ausgezeichneter Preisträger der Studienstiftung, Student of the Year und Gründer des Aelius Förderwerks. Und er setzt sich aktiv für die Bildungschancen junger Menschen ein. Und mit ihm habe ich über seine Rolle als Gründer, über seine Rolle als Führungskraft und Leadership-Person gesprochen und über seine Übergaben, wie er Verantwortung in Führung übergibt und was er als nächste Schritte vor sich hat.
Ja, lieber Sagit, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und will dich gerne zu Anfang fragen, wo du so gerade beruflich herkommst. Was sind denn deine Themen, die dich gerade beruflich beschäftigen? Aus welchen beruflichen Welten kommst du hierher? Was sind so die Themen, die dich gerade beschäftigen?
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich sprichst du ein sehr spannendes Thema an. Bei mir ist gerade sehr turbulent. Also ich mache gerade meinen Master fertig in molekularer Medizin, sitze gerade noch an der Masterarbeit, bin also Vollzeit im Labor und forsche gerade an Darmkrebs. Und gleichzeitig mein Herzensprojekt läuft immer noch. Wir skalieren gerade weiterhin mit dem Aelius Förderwerk, wo ich als Vorstandsvorsitzender tätig bin. Und auch da beschäftigt uns gerade so die Frage, wie bauen wir weiter aus, vor allem in strukturschwache Regionen. Also die große Frage der Skalierung steht vor uns. Und das dritte Projekt mit Digital Consulting ist eine Digitalisierungsberatung für gemeinnützige Organisationen. Und da steht tatsächlich mein Abschied an. Also ich habe das jetzt 3 Jahre lang als Geschäftsführer gemacht und ich habe gestern das Gespräch mit meiner Co-Geschäftsführerin gehabt, wo wir meinen Exit geplant haben, weil ich gesagt habe, jetzt ist soweit, dass ich loslasse.
Ja, so habe ich dich vor einigen Wochen kennengelernt, in ganz vielen Bezügen sehr aktiv, unternehmerisch immer ganz aktiv und vorne dabei. Und das zeigt sich auch jetzt bis heute. Da ist immer, so wie ich dich verstehe, Neuaufbruch und Weg nach vorne und auch jetzt in dem Fall loslassen bei dir. Und das werden wir sicher in unserem Gespräch auch noch weiter aufgreifen. Jetzt habe ich so verschiedene Punkte mir vorgenommen, mit denen ich gerne in dieses Gespräch gehen würde. Und das eine davon ist tatsächlich, wie du selbst das unternehmerische Agieren, das Unternehmertum im Not-for-Profit-Bereich erlebst und wie du das auch im Vergleich im For-Profit-Bereich erlebst. Also mich interessiert, was deine Wahrnehmung dieser Charakteristiken sind, dieser Arten sind, unternehmerisch zu arbeiten in diesem oder jenem Sektor. Und da würde mich einfach deine Erfahrung und dein Bild interessieren, wie du auf Unternehmertum schaust, was für euch auch letztlich die Unterschiede ausmachen und wie du selbst deine unternehmerischen Initiativen gegründet hast, vor welchem Hintergrund, mit welchem Antrieb.
Also ich bin tatsächlich einfach ins kalte Wasser gestolpert. Ich hatte nie wirklich vor, unternehmerisch aktiv zu werden. Bei mir begann die erste Erfahrung, wo ich gesagt habe, das würde ich als Entrepreneurship bezeichnen, mit dem Aelius Förderwerk, wo ich mit 18 ins Studium gestartet bin und für mich das so eine krasse Parallelwelterfahrung war. Also ich bin unter relativ prekären Umständen groß geworden und war so ziemlich der Einzige in meinem sozialen Umfeld, der gesagt hat, ich möchte Abitur machen und studieren gehen. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Und dann ins Studium zu starten und festzustellen, hey, es gibt ja Menschen, deren Eltern studiert haben, die sich mit der Frage Studienfinanzierung nicht beschäftigt haben. Also das, für mich war das eine völlig neue Welt. Und habe gleichzeitig aber gemerkt, was für Stipendienprogramme und Förderangebote es für Studierende gibt. Und mich gefragt, hey, es gibt doch so viel, wieso setzt man nicht einfach früher an mit einer Zielgruppe, die vielleicht gar nicht den Hochschulzugang schafft? Und ja, weil mir das ein Thema war, das mir persönlich sehr nahe ging. Und ich glaube, ein guter bisschen jugendliche Naivität hat dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, hey, was es nicht gibt, kann man ja machen. Und habe angefangen zu gründen. Und das war für mich erstmal eine lange Reise, weil ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der vorher gegründet hat. Also für mich war Google mein Mentor und habe dann überlegt, was gibt es an Rechtsformen, die in Frage kommen. Habe mir in meinem Freundeskreis Leute gesucht, die bereit waren, diese Unterschrift zu setzen, weil man in Deutschland ja 7 Leute braucht, um einen Verein zu gründen. Und habe mir sehr viel einfach selber angeeignet. Ich habe das damals auch gar nicht in diesem gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen. Also zum einen war es Ehrenamt und zum anderen ja auch eine Gründungserfahrung. Und so jung zu gründen und was das für auch für eine systemische Bedeutung hat, das war mir alles nicht wirklich so bewusst. Also ich habe einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe eine Vision und irgendwas muss ich machen, damit die irgendwann greifbar wird. Und so über die Jahre, ich habe, glaube ich, vielleicht auch immer noch einen naiven Blick auf For-Profit und Non-Profit. Ich würde aber sagen, dass diese Welten sehr identisch sind. Also am Ende geht es ja darum, dass egal was du vorantreibst, irgendwo eine gesellschaftliche Wirkung entfalten möchtest. Und ich glaube, gerade so in der heutigen Zeit, egal ob du im Non-Profit oder For-Profit unterwegs bist, geht es ja darum, dass du gesamtgesellschaftlich eine Veränderung bewirkst und irgendwas hast, was dich antreibt, wo du sagst, diese Wirkung möchte ich entfalten. Und dann ist es im Non-Profit nicht viel anders als im Profit. So, irgendwie musst du die über Wasser halten, du brauchst eine sinnvolle Strategie. Es sind dieselben Themen der Organisationsentwicklung. Deshalb, ich sehe da wenig Unterschied.
Siehst du denn einen Austausch zwischen diesen beiden Sektoren? Also habt ihr zum Beispiel als Förderwerk mit anderen For-Profit-Organisationen Kontakt und Austausch zu der Art und Weise, wie man seine gesellschaftliche Wirkung oder seine Wirkung in der breiten Allgemeinheit entfaltet?
Also, wir haben ja in vielfältigen Sparten mit Unternehmen zu tun. Das fängt beim klassischen Sponsoring an und hört auch über so Debatten auf, wie man soziale Herkunft in C-Level-Etagen fördern kann. Und das sind sehr große Themen. Und da geht immer die Frage mit einher, was ist die gesamtgesellschaftliche Wirkung, die wir entfalten können? Und in so Sponsoring-Geschichten reden wir immer darüber, auch Corporate Volunteering zu ermöglichen. Wenn du schon tausende Mitarbeitende hast, dann kannst du ja auch gewisse Stunden abstellen, um Mitarbeitende zu ermöglichen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Oder auch zum Beispiel, wir hatten jetzt mit Porsche kürzlich eine Kooperation, wo deren Marketingabteilung für uns Videos produziert hat, die unseren Mentees zugutekommen. Solche Geschichten. Und gleichzeitig finde ich das Letztere, was ich angesprochen habe, eine wahnsinnig spannende Frage, wie wir soziale Herkunft auch in Unternehmen fördern. Weil wir fördern, also unser gesamtgesellschaftliches Denken ist schon, wir fördern benachteiligte Kinder und Jugendliche und nicht nur da deswegen, weil wir ihnen ermöglichen möchten, dass sie selbstbestimmt ihren Bildungs- und Lebensweg gestalten, sondern weil wir sagen, je höher wir in Deutschland auf Entscheidungsebenen gucken, desto homogener wird es. Also das fängt an bei C-Levels und hört auf beim Deutschen Bundestag, wo man sich die Frage stellen kann, wie viele Menschen sitzen denn da, die armutsbetroffen waren. Und wir möchten unsere Jungen, also die Kinder, die wir heute fördern, dazu ermutigen und auch in die Reflexion über ihre eigene Marginalisierung gehen und sagen, eure Stimme ist es wert, gehört zu werden. Und wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass ihr im jungen Alter dazu ermutigt werdet, dass ihr euch in diesen Ebenen seht. Aber die Diskussion, das ist natürlich ein langjähriges Projekt, weil wir da ansetzen, wo es in 20, 30 Jahren aufhören soll. Aber die Diskussion muss ja auch auf der anderen Seite geführt werden und Unternehmen dafür sensibilisiert werden, dass sie solche Zugänge ermöglichen.
Ja, prima. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir einfach über eure Arbeit nochmal sprechen. Ich würde gerne noch einen Moment bei dem Thema Unternehmertum und auch Leadership bleiben. Was sind denn deine persönlichen Learnings aus diesen Jahren? Du bist 24, du hast mit 18 oder mit 17 angefangen. Das ist ja eine sehr frühe Phase einer unternehmerischen Aktivität. Was würdest du für dich und für deine Person also als größte Learnings beschreiben? Du hast gesagt, du bist sehr schnell ins kalte Wasser gesprungen. Was hast du so im Rückblick gelernt in diesen Zeiten?
Ja, am meisten habe ich erstmal über mich selbst gelernt. Vor allem die Zeit unabhängig von Aelios ist ja auch eine sehr formende Zeit meiner Persönlichkeit, weil es eine sehr selbstständige Zeit ist und sich einfach viel im Leben tut. Und ich habe gemerkt, wie sich so meine privaten Erfahrungen und auch wer ich so als Privatperson bin, immer sich auch auf meine Führungspersönlichkeit auswirkt. Und da so eine gewisse Balance zu finden aus so einem Soll- und Ist-Zustand, weil der auch nicht immer identisch ist. So nur weil ich eine gewisse Führungspersönlichkeit sein möchte, heißt es noch lange nicht, dass ich die auch automatisch bin, sondern es ist immer ein großer Weg gewesen. Und für mich war eine große Reflexion und auch Learning, wie sich diese Rolle gewandelt hat. Also klar war ich vom Titel her von 2017 bis heute immer der Vorstandsvorsitzende, aber diese Rolle sah jedes Jahr völlig anders aus. Im ersten Jahr war ich so operativ drin und habe 30, 40 Stunden neben dem Studium geschmissen für Aelios, weil alles an operativen Prozessen immer bei mir irgendwie rumhing. Und heute habe ich eine relativ entspannte 7-Stunden-Woche für Aelios, wo operativ an mir gar nichts mehr hängt und ich nur noch für so Strategie- und Fundraising-Themen da bin und Podcasts mache. was 2016 gar nicht der Fall war.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Führung und Leadership angesprochen. Das ist natürlich auch was, was uns in unserem Themenspektrum immer interessiert. Was ist denn dein eigenes Verständnis auf das Thema Leadership? Also einmal, wie du es jetzt gelebt hast in den Jahren, aber auch, was du so für ein Führungsbild hast, jenseits deiner eigenen Organisation. Was macht Führung, was macht Leadership heute aus für dich?
Also für mich persönlich war das, glaube ich, immer ein Thema, das ich mit einer Sache verbunden habe und wenig mit einer Person. Also das prägt auch, wie ich heute agiere, sehr stark. Ich habe mir damals zum Beispiel, als wir Aelios gegründet haben, wir waren durchaus größenwahnsinnig unterwegs. Also wir haben auch von der ersten Gründung an mit Hauptamtlichen geplant und einen Geschäftsführer schon in der Satzung gehabt und nicht mal den ersten Mitgliedsbeitrag eingezogen gehabt. Also da war schon viel Optimismus dabei, dass wir diesen Punkt irgendwann erreichen. Aber gleichzeitig bin ich da auch in die Reflexion gegangen, was machen wir denn, wenn dann irgendwann das Geld da ist für erste Hauptamtliche, stelle ich mich dann selbst ein, wie machen wir das? Und ich habe damals schon beschlossen und gesagt, wenn das Geld kommt, dann stelle ich erstmal extern ein, um auch so ein bisschen diesen Interessenskonflikt zu vermeiden, für was und wen ich da fundraise. Gerade mit der Ilios fiel es mir natürlich nochmal einen Tick leichter, weil ich gesagt habe, das ist mir ein persönliches Anliegen, wo ich einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag dahinter sehe und jetzt nicht unbedingt meine berufliche Karriere. Und ich habe gemerkt, wie dieses Mindset mir sehr geholfen hat, auch im Sinne von Aelios zu engagieren und so ein bisschen mich von, also meine Leadership-Funktion nicht an meiner Person festzumachen und nicht an meiner Führungsidentität festzumachen und daraus meine Handlungen abzuleiten, sondern eine Vision vorrangig in meinen Entscheidungen zu respektieren oder zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, so, wo ich Leadership festmache.
Und wie hängt es zusammen mit dem Thema Führungspersönlichkeit, was du vorhin angesprochen hast?
Also ich merke, also gerade weil wir auch inzwischen Führungsteam sind, dass es einfach unfassbar viele Facetten einer Führungspersönlichkeit geben kann. Und ein großes Merkmal für mich ist, dass die eigene Person nie wirklich unberücksichtigt bleiben kann in so einer Entscheidung. Also auch wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Mitarbeitende führe, wie ich strategische Entscheidungen treffe. Da spielt die eigene Stellung im Gesamtkontext immer eine gewisse Rolle. Und ich finde, das braucht es aber nicht unbedingt. Und man kann Leadership auch so führen, ohne diese Verwebung zu haben. Das ist, glaube ich, nicht immer einfach und fällt auch nicht jeder Person einfach. Ich habe es halt nur nie wirklich anders kennengelernt. Deshalb ist mir also diese Diskrepanz ist mir auch relativ spät, ehrlich gesagt, aufgefallen. Aber ich habe es halt einfach gemacht. Und das fällt mir jetzt immer öfter auf.
Gab es da Momente, wo, also so besondere Momente, wo du das erlebt oder gemerkt hast, die du beschreiben kannst? Erinnerst du noch so Steps in dieser Richtung?
Also ich merke es an zwei Anekdoten hätte ich dazu. Das erste ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe. Das erste Mal, als genügend Geld da war, dass wir uns mit dieser Einstellungsfrage beschäftigen mussten. Und da fiel es mir deutlich einfacher als vielen anderen in meinem Team, so eine Rolle einzunehmen, die nicht an mir haftet. Und ich bin immer mit diesem Mindset an meine Position rangegangen, dass sie unabhängig von meiner Person funktionieren muss. Und so habe ich Aelios auch immer gestaltet, dass in dem Moment, wo ich morgen nicht mehr da bin, muss dieser Laden noch laufen können und auch die Vision vorantragen können. Und deshalb war für mich auch nie eine große Diskussion, wie wir diese Stelle besetzen und wem müssen wir da vielleicht auch irgendwie gerecht werden, weil man schon so viel Zeit vorher reingesteckt hat. Und solche Fragen haben mich gar nicht so großartig beschäftigt. Und das zweite Mal, wo ich es jetzt merke, ist, wo wir so über Exit-Szenarien sprechen und wir werden Ende diesen Jahres das erste Mal einen Aufsichtsrat bekommen. Und da kommen ähnliche Themen wieder hoch. So, wer war Leader genug bei uns, um irgendwann in den Aufsichtsrat gehen zu dürfen? Wem müssen wir das ermöglichen? Für wen müssen wir Ehrenmitgliedschaften erstellen? Und diese ganzen Fragen, wo eigentlich, also die Vision von Aelios bleibt davon herzlich unangetastet. Also das macht für mich so gar keinen Unterschied, wo Aelios in 5 Jahren stehen wird. wen ich jetzt hier die Ehrenmitgliedschaft gebe, sondern das sind alles so sehr teamdynamische Fragen.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil man ja genauso gut die Position einnehmen könnte, und das haben wir an anderer Stelle durchaus auch schon formuliert. Es gibt keine personenneutrale Strategie, es gibt kein personenneutrales Leadership, weil das immer von den Personen, von den Menschen, von den Persönlichkeiten abhängt, die im Moment eben Verantwortungen tragen. Und ich verstehe durchaus deinen Punkt, aber diese andere Seite kann man auch, könnte man auch beschreiben, könnte man auch einnehmen. Ja.
Ja, voll. Also die Personenneutralität ist ja auch meine Personensache, so.
Genau. Ja. Gibt es denn noch einen Blick so in die Zukunft? Was wird denn Leadership in Zukunft ausmachen aus deiner Sicht? Also jetzt, wenn du dich so selbst beobachtest, aber auch mit deinem Blick auf Unternehmen, die ja mit euch zusammenarbeiten, dein eigenes Unternehmen. Also was ist denn so die zukünftige, was sind die zukünftigen Veränderungen, die Leadership wird bewältigen müssen?
Ich glaube, ein ganz großes Thema ist, sich in dieser Dynamik zurechtzufinden. Also ich finde, unsere Welt wird halt immer schneller und es gibt einen sehr guten Zahlenvergleich, also das ist für mich so eine Orientierungsgröße für Produkte zum Beispiel. Es gibt so eine Zeitdauer, bis sie 10 Millionen Userbase erreichen. Und da gibt es so eine schöne Grafik, die findet man irgendwo im Internet, wie lange Facebook gebraucht hat, wie lange Google gebraucht hat, wie lange TikTok gebraucht hat. Und diese Jahreszeit wird halt immer kürzer. Und zwar nahezu exponentiell. Und das hat ja vielfältige Auswirkungen in jeglicher Führungsposition. Also am Ende führt man so eine Organisation auch durch so eine dynamische Welt. Und ich glaube, dass so Hard Skills weniger relevant werden, also in der Führungsposition ja ohnehin schon weniger, aber auch in dem Team, mit dem man am Ende wirkt. Und ich glaube, diese Navigationsfunktion und Menschen mitnehmen zu können und ein sehr empathisches Verständnis dafür zu haben, was für die Entwicklung Menschen in einer kürzeren Zeit als vielleicht früher durchzulaufen haben, das sind, glaube ich, so die Themen, die uns zukünftig sehr stark beschäftigen werden.
Jetzt hast du ja an verschiedenen Stellen schon deine große Initiative, das Aelius-Werk, Förderwerk genannt. Ihr fördert und unterstützt Menschen zu fairen und besseren Bildungschancen, so wie ich das aufgenommen habe von dir. Ihr habt über Stipendienprogramme Unterstützung für Kinder aller Schularten und unterschiedlicher Herkunft so konzipiert, dass sie eben ihre eigenen Bildungs- und Lebenswege unabhängig von ihrer Herkunft gestalten können. So mal im
Genau.
Wesentlichen zusammengefasst. Ist das eine gute Beschreibung dessen, was ihr tut?
Ja, voll.
Ja.
Also sehr knackig formuliert. Es geht uns darum, dass sie unabhängig ihrer sozialen und finanziellen Umstände ein selbstbestimmtes Leben gestalten. Und idealerweise, was ich vorhin gesagt habe, sich zu einem zivilgesellschaftlichen Engagement ermutigt fühlen. Das ist so ein großer Begriff. Also das kann für mich vom Ehrenamt bis hin zu irgendwas Gründen alles sein.
Magst du da mal noch ein bisschen Hintergrund reingeben für uns als Verständnis, wie ist es damals entstanden? Ein paar Sätze hast du dazu schon gesagt, aber das ist natürlich sehr spannend, wie du sagst, es gibt ja jede Menge Förderprogramme, es gibt jede Menge Unterstützung, im Prinzip Unterstützungssysteme schon. Was war euer besonderer Anstoß oder oder auch dein Antrieb, so eine Initiative, so ein Unternehmen, so einen Verein zu gründen?
Also mir ging es tatsächlich relativ schnell um eine institutionelle Veränderung. Also ich hatte ja vorhin angesprochen, dass für mich in der Universität anzufangen eine krasse Parallelwelterfahrung war. Und es gibt in Deutschland 13 Studierendenförderwerke. Die sind alle, haben, basieren auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage und sind durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Und dadurch gibt es ein sehr strukturelles Instrument der Studierendenförderung. Und wenn man jetzt auf Seite der Schülerinnen und Schüler guckt, gibt es sowas nicht. Es gibt vereinzelte Initiativen, die entweder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe aktiv sind, was ein anderer Sektor ist, oder private, vor allem landesgesteuerte Programme für Schülerinnen und Schüler. Aber so ein flächendeckendes Programm, das sich vor allem an Kinder aller Schularten richtet und keinen Fokus darauf setzt, wohin es für sie gehen soll, ob Schule, ob in die Ausbildung oder in die Universität, das gibt es einfach nicht. Und das gibt es bis heute auch nicht. Also wir sind eine bundesweite Initiative, die immer noch aus privaten Mitteln finanziert. Also wir sind stark abhängig von Stiftungsförderungen. Und was ich damals habe schaffen wollen, ist das erste bundesgeförderte Programm. Und das ist auch bis heute unser Lobbyanliegen. Also wenn ich jetzt so in die nächsten Jahre gucke, und das ist auch eine, also weil ich vorhin angesprochen habe, wir sprechen auch viel über Exit-Szenarien. Ich habe aktuell die Entscheidung für mich getroffen, den Weg will ich noch mitgehen, weil ich habe vor 5 Jahren angefangen und gesagt, ich möchte das institutionalisieren. Jetzt haben wir das schön pilotiert und das funktioniert und wir können jedem sagen, schau an, so funktioniert das und können in Zahlen nachweisen, welche Wirkung das entfaltet. Und jetzt würde ich das gerne noch verankern und sagen, das wird es auch auf absehbare Zeit geben. Und auch da ist, ich finde jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass Aelius das große Werk wird, sondern ich würde gern eine ähnliche Vielfalt abbilden, wie es gerade für Studierende gibt. Es gibt 13 solcher Werke und in Deutschland gibt es wenige, beziehungsweise eins, das gerade bundesweit ist und diese Zielgruppe hat. Und ich würde gern mit uns diesen Weg gehen und zeigen, das kann man machen und da braucht es noch mehr.
Da verbindet uns ja auch durchaus eine starke Parallele, eine starke Leidenschaft, nämlich für das Thema Lernen. Was und welches Bild von Lernen hat euch da von Anfang an geleitet? Also was sind so die, ja, wenn man so will, die didaktischen Formate oder didaktischen Bilder, die euch da leiten? Und welche, wenn man es von der anderen Seite her anguckt, was sind aus deiner Erfahrung, aus deinem Blickwinkel die wesentlichen Lernerfahrungen, die die Schüler bei euch erleben?
Lernen ist tatsächlich ein spannendes Wort. Hinter dem Kontext habe ich Aelius, obwohl die Verbindung sehr nah erscheint, selten gesehen. Bei uns dreht sich viel um das Wort Mentoring. Was wir im Kern sind, ist nämlich ein Mentoring-Programm. Wir begleiten Kinder ab 13 Jahren mit einem individuellen Mentor, bis sie mit der Schule fertig sind. Und diese 1-zu-1-Beziehung ist wirklich das, wo wir sagen, da haben sie über Jahre hinweg eine sehr individuelle Betreuung und lernen aufgrund von Lebenserfahrungen. Also wir basieren, matchen immer sehr interessensbasiert. Also wenn ein Kind zu uns kommt und eine gewisse Herausforderung hat oder auch eine gewisse Ambition hat, dann kriegt er oder sie immer einen Mentor oder eine Mentorin, die entweder ähnliche Herausforderungen überwunden hat selbst oder in diesem Interessensfeld beruflich tätig ist. Und diese Jahre des Mentoring-Tandems sind eine wahnsinnige Lernerfahrung. Und das ist so die individuellste Ebene. Und gleichzeitig haben wir ein Förderprogramm mit Wochenendveranstaltungen, mit Sommercamps, wo alle geförderten Mentees in Deutschland gemeinsam teilnehmen können. Und wo ich da einen Riesenunterschied merke, ist, Selbstwirksamkeit zu erfahren. In einem Netzwerk aus jungen Menschen zu landen, die ähnliche Herausforderungen überwunden haben oder überwinden und das Gefühl zu haben, ich fühle mich gehört und erstmal zu erleben, hey, was können wir denn gemeinsam alles auf die Beine stellen? Und das fängt bei so kleineren Formaten an, wie dass sie ein gemeinsames Abendprogramm gestalten, interkulturellen Abend machen, was weiß ich, und hört bei so meinem Lieblingsworkshop von Aelius auf, wo wir gemeinsam mit den Kindern eine Sonde gebaut haben, das an die Grenze der Stratosphäre geschickt haben und jetzt bei uns im Büro so ein großes Foto hängt, wo man die Erdkrümmung sieht aus über 30 Kilometern Höhe. Und das halt, das ist so ein Foto, da kannst du drauf gucken als 13-, 14-Jähriger und dir denken, das haben wir gemacht und geschafft.
Also etwas gemeinsam mit anderen, ja, gestalten, in die Welt bringen, erleben. Gibt es denn da ein gemeinsames Bild, wie die Mentoren arbeiten, oder ist es sehr individuell?
Das ist tatsächlich sehr individuell. Und ich glaube, das braucht es auch. Also wir schreiben wenig vor, sie kriegen eine Basisschulung von uns, die alle durchzulaufen haben und wünschen uns, dass man sich mindestens einmal im Monat persönlich sieht. Und alles darüber hinaus ist eigentlich ihnen überlassen. Und daraus sind die individuellsten Mentoring-Tandems entstanden. Also von denen, die mir jetzt einfallen, wir hatten so Fälle wie auch wieder so einer meiner, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, Lieblingsmentees. Sie hat sehr jung bei uns in der Förderung angefangen und es ging bei ihr darum, dass sie Schauspieler, diese Kunstwelt super interessant fand, aber halt auch so 20 Kilometer Entfernung. Also sie hatte keinen Bezug zu dieser Welt, niemand in ihrem Umfeld hat das gemacht und sie hat einen deutschen Regisseur und Schauspieler an die Hand bekommen als Mentor und Da ging es dann sehr viel darum, sich selbst zu erfahren, am Set irgendwie mal dabei zu sein. Und am Ende hatte sie sogar eine ganz kleine Rolle in dem Kinofilm von ihm. Solche Dinge gibt es. Viele gehen gemeinsam grillen, machen Sport zusammen. Wir haben noch einen, die machen gemeinsam zusammen Filmkritiken, was ich auch geil finde. Genau, das ist so, also der Mentor schlägt immer einen Film vor, oder inzwischen sind sie, glaube ich, so weit, dass auch der Mentee Filme vorschlägt. Und dann schauen sie sich das quasi gemein, also unabhängig voneinander an und reviewen das dann gemeinsam und analysieren das. Und also das finde ich richtig spannend. Und ich glaube, aus dem Menti wird auch, also der kommt, glaube ich, aus dieser Bubble nicht mehr raus. Der ist zu tief reingefallen. Also ich bin sehr gespannt, was aus ihm noch wird. Genau, wir haben noch einen Menti, der Meeresbiologe werden möchte, und die fahren zum Beispiel immer an irgendeinen Strand und haben, also ich hab nur so die Fotos gesehen, wo sie irgendwas ausbuddeln, ich weiß gar nicht was. Genau, also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
Jetzt hast du ja auch eingangs über diesen systemischen Teil gesprochen, was euer Ansatz oder vielleicht auch eure Ambition ist. Vielleicht fassen wir das oder fasst du das nochmal so zusammen. Wie würdest du das bis heute, bis hierher beschreiben? Was ist jenseits der individuellen Lernerfahrung und dieses Empowerments, was die einzelnen Kinder, Jugendlichen, Schüler, Schülerinnen erleben? Was ist so der Impact? Du hast von Wirkung gesprochen, auch von Wirkungsmessung offensichtlich. Was ist das, was ihr da beschreiben könnt? Was macht euer Tätigsein aus? Was bewirkt es?
Also diese individuelle Entwicklung, die ich gerade so an ein paar Beispielen illustriert habe, uns geht es darum, während dieser Entwicklung auch immer zu reflektieren, in welchem sozialen Kontext passiert das. Auch zu reflektieren, mit welchen Ressourcen bin ich gestartet und welche hatte ich auch nicht. Und was sind die Ressourcen, die ich gerade durch zum Beispiel Aelius bekomme, die vielleicht jemand, der mit dieselben Startbedingungen hätte, nicht gehabt hat, und in welchen Ergebnissen resultiert das. Und uns ist wichtig, dass wir diese Reflexion gemeinsam über diese Jahre hinweg machen und man raus aus der Förderung geht und ein sehr explizites Bewusstsein für, ja, soziale Ungleichheit am Ende hat. Und so das, was ich immer versuche zu erklären, Deutschland wird immer homogener, je höher du in Entscheidungsebenen gehst, das sehr gut nachvollziehen kannst, nachempfinden kannst und mit ja, der Motivation und dem Willen und der Ermutigung rausgehst, dass sich das verändern möchte. Und das ist, glaube ich, so das größte Learning, mit dem hoffentlich alle bei uns rausgehen.
Was schiebst du als nächstes an, wenn du bei Aelius rausgehst? Gibt es schon
Urlaub.
Ideen? Urlaub, ja. Ja.
Nee, also wie gesagt, bei Iris brauche ich, glaube ich, noch eine Weile. Und diese Frage der Institutionalisierung wird, glaube ich, nochmal eine sehr spannende. Also das ist, glaube ich, sehr viel leichter gesagt als getan. Vor allem, weil Bildung, finde ich, ein sehr undankbares Feld ist, in dem man tätig sein kann, vor allem mit dem Pionierprojekt. Also von den ersten Gesprächen, die wir jetzt hatten, wir sind kein Träger der Kinder- und Jugendhilfe, und so ein Schülerstipendium wird es auch nie sein. Dafür ist das Ganze zu eng geschnitten. Das heißt, so Familienministerium und Co. interessiert sich schon mal nicht für einen. Wenn du zum Bildungsministerium gehst, dann heißt es immer, es ist Bund-Länder-Geschichte und jedes Land hat null Interesse an sowas, weil es ist ja bundesweit flächendeckend und soll irgendwie institutionalisiert werden. Das heißt, eigentlich solltest du zum BMBF gehen. Ja, und dann wird halt mit einem Ping-Pong gespielt und man steht in so einem politischen Vakuum, wo sich keiner für einen verantwortlich fühlt. Und ich glaube, sich da mal durchzuarbeiten und Leute so lange zu nerven, bis sich da mal was bewegt, das, glaube ich, wird mich jetzt erstmal beschäftigt halten. Und dann mal schauen. Also an Ideen mangelt es, glaube ich, nicht. Ich finde auch so, ich finde zum Beispiel dieses Mikrokreditsystem, wo man ein Produkt verkauft und dann das quasi als einmaliger Kredit in eine gewisse Gesellschaft fließt, die dann, keine Ahnung, ein Startup aufbaut, das den Kredit dann weit nicht zurückgibt, sondern weitergibt und man quasi mit einem Initialfunding so eine Riesenkette ausgelöst hat. Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Konzept. Und ich glaube auch, zu unangetastet. Ist jetzt nicht so, als würde es keiner machen, aber ich glaube, das ist noch deutlich skalierbarer. Also, wenn ich Aelius mal institutionalisiert habe, dann irgendwas werde ich schon finden.
Ja, ich wünsche dir und wir wünschen dir wirklich viel Erfolg, viel weiteres gutes Gelingen für die wirklich sehr wichtigen gesellschaftlichen Themen, die du da bespielst in deinen noch jungen Jahren und ich wünsche dir da sehr viel Zuspruch, den hast du da, glaube ich, wirklich verdient. Den hast du auch schon an vielen Stellen bekommen und das zu Recht. Also vielen Dank für unser Gespräch, lieber Sagitt.
Ja,
Hat mich
ich
sehr
danke dir
gefreut
und vielen,
und
vielen Dank.
ja, danke, dass wir sprechen konnten.
Sehr gern.